Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Ja, das,
du bist schon bei Aufnahme, gell?
Hello, willkommen bei der Folge 49.
Ja, siehst du. Ja, herzlich willkommen, Folge 49. Die 50 steht vor der Tür.
Mhm.
Ja, Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Okay, gut. Ja, schön, Laura, da sind wir wieder bei der Folge 49.
Ja. Du hast ausgesucht.
Ja, sollen wir gleich einsteigen, oder was?
Ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges zum Sagen?
Ah, ich überleg gerade, eigentlich, gibt nichts Wichtiges, oder? Passt alles.
Nee.
Passt. Okay, was war denn eigentlich die letzte Folge? Warte, ich muss mal entgegenchecken. Die letzte Folge war, alles gut, glaube ich. Ja, passt. Okay, alles klar. Also, die neue Folge ist Originaltitel What Lies Beneath. Heißt ja eigentlich, was liegt dazwischen, oder?
Darunter.
Darunter? Ist Beneath darunter? Ja, wir müssen echt mal Englisch lernen.
wir müssen echt mal einen englischen Podcast machen.
Ja, das tun wir jetzt hier mal auch mal, hier pronouncen. Also wir arbeiten daran, das Ding hier auch auf Englisch zu machen.
Mhm.
Also nicht als Übersetzung, sondern wir reden halt über den
Film. Wir reden halt auf Englisch.
Ja, genau. Das heißt, die echten Fans müssen dann beide Podcasts anhören. Es dauert noch ein bisschen, wir geben dann natürlich Bescheid. Aber weil es wird ja komplett anderer Inhalt sein. Da wette ich was,
ja.
Ja, also, weil A, fehlen einem die Wörter.
Und B, fehlen einem die Wörter.
Aber es ist vielleicht ganz interessant, weil der Gedanke ist ja eigentlich, dass ich mehr Erfahrung kriege im Fluent Sprechen. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit und deswegen wollen wir es ja auch machen.
Ja, wir haben mit Leuten gesprochen und nicht Deutsch sprechenden und die haben mal gesagt, dass die Idee mega genial ist und sie würden sich das gerne auf Englisch anhören.
Ja.
Und das werden wir dann in Zukunft einmal versuchen, ja.
Ja, richtig. Also aber einen separaten Podcast quasi, also da machen wir nochmal einen komplett neuen mit einem neuen Titel. Keine Ahnung, müssen wir uns überlegen. Dann werden wir die nächsten Tage Brainstorming machen, wie wir ihn nennen.
Jo.
Und dann werden wir aber über dieselben Filme, schätze ich mal, reden, weil sonst brauchen wir zu viel Zeit. Und dadurch wird der Inhalt anders sein, weil man dann einfach einfach nochmal drüber redet.
Ja.
Werden wir schon sehen. Und anders drüber redet, weil man eben ja die Laura gut Englisch kann. Ich kann eigentlich auch gut Englisch, oder? Aber ich möchte halt mehr labern.
Ja.
Ja. Gut, also es wird kein Anfänger-Podcast, also es ist schon dann ein gehobenes Englisch.
Na, es wird ein gutes Englisch werden.
Ja, das glaube ich
auch. Jeden Mal wird es besser werden.
Ja, das glaube ich auch, genau. Deswegen finde ich das auch einen coolen Move und ist auch ganz interessant. Okay, also, What Lies Beneath, die Übersetzung ist natürlich nicht, was liegt drunter, sondern die Übersetzung ist Schatten der Wahrheit. Das ist immer spannend. Weil es passt dir nicht ein Wort zum Originaltitel. Der Film ist aus dem Jahr 2000. Er ist ab 16. Und er ist von Robert Zemeckis, hat Regie geführt. Den Namen kenne ich. Und ich muss jetzt nochmal, bevor ich jetzt sage, um was es geht, mal kurz drauf. Genau, jetzt, klar.
Viele, wir haben schon geschaut mit dem.
Ja, genau. Und zwar Zurück in die Zukunft hat Robert Zemeckis Regie gemacht.
Mhm. Forrest Gump hat er regiert. Regisiert.
Wie sagt man da?
Regie geführt.
Aber geiler Name. Der hat,
ja,
der
schon.
Er hat Forrest Gump regisiert.
Das gibt's bestimmt.
Wahrscheinlich. Der Tod steht ja gut, hat er auch regisiert. Der ist übrigens ziemlich genial, den müssen wir uns fast merken. Der ist richtig geil, der Film. Fällt mir gerade ein.
Flight hat er auch gemacht, den wir schon geschaut haben.
Ja, genau. Also wir sind ja hier voll der, wir sind ja voll der Robert Zemeckis-Podcast, sehe ich gerade.
Oh, echt?
Okay, auf jeden Fall Regie. Regisiert von Robert Zemeckis, in der Hauptrolle Michelle Pfeiffer und Han Solo, also Harrison Ford, für jeden Star Wars-Fan natürlich Han Solo bekannt ist und als Indiana Jones ganz großartig. Und ich habe auch gehört, dass der wohl jetzt schon wieder einen Indiana Jones dreht. Ich glaube, das macht er wahrscheinlich im Alter von 150 noch.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich dann, jetzt geht es dann um die Enkelkinder oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall Schatten der Wahrheit, das ist ein Psycho-Horror-Thriller, sagen sie immer. Weiß ich nicht, ob es Horror ist, finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber da kannst du da was zu sagen. Es geht, der Harrison Ford ist der Dr. Norman Spencer und der ist verheiratet mit der Claire Spencer, gespielt von Michelle Pfeiffer. Und der Norman Spencer ist ein, würde ich mal sagen, sehr erfolgreicher Wissenschaftler. Also an Geld mangelt es denen definitiv nicht. Mhm. Die Claire war früher wohl Musikerin, was ich immer rausgehört habe. Aber ist jetzt die typische Hausfrauenrolle. Sie sitzt daheim und kümmert sich um das Haus, in dem sie erst vor kurzem eingezogen sind. Es ist, glaube ich, das Haus des Vaters von Norman Spencer.
Mhm.
Ja, und sie führen auf den ersten Blick, so am Anfang, wenn es angeht, ist es natürlich ein super tolles, perfektes Leben, so ein klassisches Leben. Die Tochter von der Claire aus der ersten Ehe, wie hießen die nochmal?
Jodie,
genau, danke. Die wird von ihnen ganz am Anfang auf ein entferntes College gebracht. Unter allen Tränen, also ist sie anscheinend so eine kleine Helikoptermutter, weil sie konnte sich da echt nicht abnabeln, aber das war eigentlich nur so eine Anfangsszene, die hat jetzt nicht so viel Relevanz gehabt. Und somit sind Norman Spencer und Claire Spencer ab dem Augenblick alleine zu Hause. Sie ist aber trotzdem nicht berufstätig und somit den ganzen Tag eigentlich muss man sagen, mehr oder weniger gelangweilt, würde ich mal behaupten. Man sieht nicht so richtig eine Aufgabe, hat.
Ja, nein. Ist sie nicht Gärtnerin oder so, was man so ein bisschen mitgekriegt hat?
Weil ja, ich dachte, sie war berufliche Musikerin.
Ja, bevor ihr Mann gestorben ist.
Ja, kann sein.
Und dann, glaube ich, Gärtnerin.
Ja. Na egal, auf jeden Fall haben die auch Nachbarn. Die heißen Warren und Mary Furr. Komischer Name. Und diese Nachbarn fallen ihnen halt auf, weil die andauernd streiten. Also da ist es sehr komisch, was da drüben abgeht. Gleichzeitig, also man hat irgendwie so tagsüber einen lauten Streit und abends dann einen lautstarken Sex.
Ja. Die Versöhnung.
Genau. Und zwar lautstark. Also das ist ganz witzig, weil sie wollten es dann auch lautstark dann gegen also so, dass man, ich meine, das Haus ist eigentlich ganz schön weit weg und man hört dann trotzdem die Stöhnen. Das fand ich schon ein bisschen, okay, da muss man schon gut laut sein, gell? Gut, auf jeden Fall begegnet die Claire im Garten der ziemlich aufgelösten Mary, die komplett verängstigt und verzweifelt wirkt. Der Norman wiederum möchte sich aus den Angelegenheiten von denen heraushalten. Er will sich komplett heraushalten, weil sie versucht immer, das ihrem Mann zu erzählen, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Claire wiederum, der ja eigentlich langweilig ist tagsüber, die fängt dann an, die Nachbarn ein bisschen zu beobachten. Und sie beobachtet den Warren kurz darauf dabei, wie er nachts, während eines Gewitters, glaube ich, etwas in den Kofferraum seines Autos wuchtet, das irgendwie so Richtung Leichensack aussieht, kann man zumindest so interpretieren. Die Claire wiederum glaubt nun, dass die Mary von ihrem Mann ermordet worden ist. Der Norman wiederum, ich wette, der heißt Norman, weil er in Bezug auf Norman Bates ist von Hitchcock. Der Norman wiederum, der wirkt meiner Meinung nach auch immer ein bisschen gereizter auf die Verdächtigungen von der Claire. Ich meine, er ist den ganzen Tag in der Arbeit, er ist sogar sehr lange in der Arbeit, kommt immer sehr spät heim und sie erzählt ihm halt. Und das, wenn man natürlich sowas erzählt, was einem auffällt, das wirkt auch eher, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe darüber nachgedacht, es wirkt schon so ein bisschen, als ob die Frau so ein bisschen durchdreht langsam. Mm. Weil das nimmt, das ist schon schwer, das ernst zu nehmen. Gleichzeitig passieren immer mehr so komische, ich würde fast so, ja, das ist wie bei, in so Filmen, in denen Häuser so ein Eigenleben haben, also in so Gruselfilmen, die Tür ja. geht plötzlich auf von selbst, Bilderrahmen fallen um, die Stereoanlage geht einfach an und aus. Sehr interessant ist auch der Hund, der Cooper, den ich immer beobachtet habe. Immer wenn irgendwas passiert ist, hat man den Hund nämlich nicht gesehen.
Ja.
Und das hat mich total irritiert, weil ich habe ja zwei Hunde und wenn jemand laut ist, dann sind es die Hunde. Und das ist sehr untypisch bei dem Cooper. Das muss ja ein Königsschützer sein, obwohl der sehr groß war, der Hund. Weil du hast den ja nie gesehen, wenn irgendwas kritisch war. Mhm. Und normalerweise gehen ja Hunde eher aus Angst dann in die Angriffsposition. Weil du kennst ja meinen Hund, der bellt ja wie ein Weltmeister und du merkst ja, dass er da eigentlich Schiss hat.
Angst hat, ja.
Und da versucht er halt eben zu sagen, hey, ich bin der König, weißt du. Egal, auf jeden Fall läuft sie dann immer wieder ins Labor vom Norman und berichtet halt dann quasi, was man so sieht. Der Norman wiederum kennt diesen Warren von der Universität und sagt, dass der total harmlos ist und beschwichtigt sie halt immer wieder.
Ja, und beschuldigt sie eigentlich.
Eigentlich beschuldigt er sie auch, genau, ja, richtig. Ja,
dass
genau.
sie ihm das nicht gönnt und da jetzt ein Drama macht.
Ja, ganz genau. Dann natürlich lässt sie sich nicht ganz drauf ein und mit einem Korb voller, so ein Präsentkorb als Vorwand geht sie rüber zu dem anderen Haus und versucht dann nach Hinweisen zu suchen. Hat natürlich immer nur versucht, drüber zu gehen, wenn der Warren nicht da ist. aber sie kam auch nicht. Also die Frau hat nie aufgemacht. Also das hat eigentlich nur ihr bestätigt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die vielleicht doch tot ist. Gell?
Ja.
Dann trifft sie kurz den Warren, weil der plötzlich wieder da gewesen ist. Der hat sie ertappt, als sie da durchs Haus, am Haus vorbeischleicht. Sie erklärt ihre Anwesenheit natürlich so, hey, ich wollte euch nur begrüßen und hier ist der Präsentkorb. Und fragt ihn dann beiläufig nach der Mary, ob die gerade da ist und so. Er geht ihr dabei komplett aus dem Weg. Also er geht nicht auf diese Fragen ein. Und sie fühlt sich wiederum erneut bestätigt und spioniert deswegen auch weiter, auch mit Fernglas.
Ja.
Schöne Arbeit so tagsüber, da sitzt man da und versucht nicht entdeckt zu werden. Er merkt das natürlich auch, aber ich glaube, da passiert gar nichts, auch wenn er es gemerkt hat. Dann wiederum haben sie ein Abendessen mit Freunden. Da zieht der Norman, was ich sehr unfreundlich fand, ihre übernatürlichen Erlebnisse ins Lächerliche. Nichtsdestotrotz macht sie, ich fand das ein bisschen unfair von ihm, weil das ist so einfach so,
ja.
so bloßstellen quasi, wenn man dann ein Thema mit seiner Frau hat. Nichtsdestotrotz macht sie dann mit ihrer Freundin Jodie im Badezimmer, nee Quatsch, das machen sie später, glaube ich, gell? Auf jeden Fall hat sie im Badezimmer eine Vision einer jungen Frau. Da ist nämlich die Badewanne voll und sie zieht, also die Badewanne war plötzlich voll, also so gruselig,
ja.
weil da war kam Dampf aus der Tür raus und sie ist sehr mutig, finde ich, weil ich glaube, ich wäre schreiend aus dem Haus rausgelaufen.
Oh ja.
Und das mehrmals, was hier passiert ist. Aber sie ist jedes Mal unwahrscheinlich mutig gewesen und hat sich dem gestellt und ist dann in das Bad gegangen. Und da war die Badewanne randvoll mit Wasser, wohl sehr heiß, und hat dann eben den Stopfen, den Verschluss rausgenommen, damit das Wasser abläuft. Und als sie sich hochbewegt, sieht sie eine andere Frau in der Spiegelung des Wassers. So eine junge Frau. Der Norman wiederum glaubt es natürlich alles nicht und zwingt sie dazu, dass sie eine Psychotherapie beginnt. Und ja,
sehr gentlemanlike.
Ja, genau, richtig. So, geh doch zum Psychiater. Sie erzählt dem Doktor von ihrem Verdacht und er hält dann komischerweise den Rat, dass sie den Erscheinungen auf den Grund gehen soll und kommunizieren soll mit der Person, die ihr erscheint. Was auch sehr untypisch ist, fand ich sehr interessant. Dann macht sie nämlich diese Seance, genau, sie kaufen sich so ein VR-Brett, das glaube ich in Amerika brutal in ist, wenn man irgendwas Gruseliges machen will, weil das gibt es in fast allen Filmen. Da versuchen sie eine Seance zu machen, die aber irgendwie ergebnislos bleibt. Dann erscheinen aber trotzdem kurz danach, also die Judy ist gegangen, weil das natürlich ein Quatsch ist und ich glaube nicht dran, aber dann war wieder das Bad ziemlich heiß und im Fenster, im Badspiegel, erschienen dann die Wörter you know, also du weißt es. Ja. Außerdem hat ihr Computer auch plötzlich die Initialen geschrieben von Mary, also MEF, und zwar immer MEF, 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 MEF. Und die Claire ist somit jetzt komplett davon überzeugt, dass Marys Geist Kontakt zu ihr sucht. Sie konfrontiert erneut den Norman, wirft ihm dabei ignorante Haltung vor, begegnet danach dem Warren und bezichtigt ihn des Mörders. Das war in der Universität, glaube ich, wenn ich mich täusche, bei so einer Veranstaltung.
Ja. Ja.
Wird aber komplett peinlich, die Situation, weil die Mary nämlich da erscheint, lebendig und hallo, was ist hier los, sagt so ungefähr, gell? Und,
ja. Also, ich bin sie nicht ist, tot.
Genau, ich bin gar nicht tot. Jetzt fängt sie langsam an sich selbst zu zweifeln. Gleichzeitig macht sie sich aber auch schlauer über Geister, weil sie hat von der Jodie nämlich ein dickes, ziemlich dickes und cool aussehendes Buch über Geister bekommen. Die sehen halt immer cool aus in so Filmen, die Bücher. Das finde ich auch lustig. Es beruhigt sie dann so ein bisschen, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Aber trotzdem passiert immer wieder mal was in dem Haus. Also es geht ein Bilderrahmen zu Bruch. Und da findet die immer weitere Hinweise. Denn in dem Bilderrahmen ist ein Zeitungsausschnitt von einer Auszeichnung, die der Norman erhalten hat. Und als der Bilderrahmen runtergefallen ist und zerbrochen ist, sieht sie auf der Rückseite einen Artikel über das Verschwinden einer jungen Frau. Und da passen auch die Initialen MEF, und zwar Madison Elizabeth Frank.
Ja.
Sie glaubt nun, dass das die Frau aus ihrer Vision ist. Der Norman reagiert natürlich wieder aggressiv auf die neue Geistergeschichte, bestreitet, dass er die Madison gekannt hatte. Ja, und dann die Claire, ich glaube, dass da so der Detektiv jetzt in ihr aufwächst und sie das unbedingt herauskriegen will. Andere würden wahrscheinlich beim Psychiater bleiben oder gleich ins Irrenhaus gehen. Aber sie ist echt tough, muss ich sagen.
Mhm.
Und sucht dann die Mutter von der Madison auf, um mehr über sie zu erfahren. Und stiehlt einen Haarzopf aus dem Zimmer von der Madison. Und da wiederum nimmt ihn mit nach Hause und da erfolgt wohl eine Veränderung mit ihr. Der Norman kommt zu ihr, sie verhält sich komplett abwesend und auf aggressive Weise sexy.
Ja.
Irritiert ihn, also weil sie mit ihm dann Sex hat, aber nicht so, wie es gewohnt ist. Also so, sie reißt das Hemd auf und ist halt sehr, sehr dominant, würde ich sagen. Und er ist es halt nicht gewohnt, weil sie da eher so dieser Blümchensex-Typ ist in der Vergangenheit. Und dann wird es für ihn langsam deutlich, dass die Claire irgendwie unter einem anderen Einfluss steht. Und der Claire wiederum wird bewusst, dass sie diese Madison wohl schon mal gesehen hat. Da gibt es so eine kleine verdrängte Erinnerung, weil ein Jahr zuvor, stellt sich dann heraus, hatte der Norman ein Verhältnis mit der Madison und war in flagranti von der Claire ertappt worden. Und das ist ihr dann da wieder gekommen, dass sie die Person schon mal gesehen hat. Sie stellt ihn jetzt nun zur Rede und verlässt im Streit das Haus. Erfährt dabei, dass die Jody auch, also ihre Freundin von der Affäre, wusste, und diesen danach geschehenen Autounfall, den die Claire hatte, für einen Selbstmordversuch gehalten hat. Deswegen hat sie ihr da nicht groß was rein dann erzählt. Ja. Bei der Rückkehr am nächsten Morgen, also ziemlich viel Handlung in dem Film, gell? Bei der Rückkehr am nächsten Morgen findet sie den Norman bewusstlos in der Badewanne liegen. Und es sieht so aus, als ob er quasi durch einen ins Wasser gefallenen Föhn einen elektrischen Schlag bekommen hat. Also der sieht erstmal halb tot aus. Der Arzt kann aber keinen Schaden erkennen und der Norman spielt halt den Vorfall auffröhlich herunter. Später gibt er dann dieses Fremdgehen mit der Madison zu und spricht sich mit der Claire aus. Er sagt dabei, dass die Madison gedroht hat, sich umzubringen, weil er Schluss machen wollte. Aber natürlich schließt er nach wie vor den Angriff durch Madisons Geist aus, weil das macht natürlich keinen Sinn. Nein. Heimlich nimmt er aber Kontakt zu ein paar Psychologen auf, um den Sachverhalt zu besprechen. Die Claire, die ist aber anscheinend wieder unter einem fremden Einfluss und springt in den See. Der Norman springt ihr nach, rettet sie und geht jetzt mehr und mehr auf sie ein. Sie versuchen dann aufgrund der Anweisungen in dem Buch, das sie ja hatte, dieses Geisterbuch, einen Exorzismus mit diesem Haarzopf da zu erreichen. Der Claire wiederum geht es dann immer besser. Sie bestätigt, dass die Präsenz weg ist und fängt dann sogar wieder an, Musik zu machen. Sie verzeiht ihrem lieben Norman und alles entspannt sich. Aber dann fällt der Claire ein Schlüssel in die Hände. Und der passt auf eine kleine Kiste, die in dem See liegt. Und die Kiste hat sie aus dem See rausgeholt, macht ihn mit dem Schlüssel auf. Und da findet sie nämlich verschiedene Sachen von der verschwundenen Madison. Der Schlüssel wiederum, der kommt aus einer Künstlerkolonie, in der die Jodie den Norman mit Madison zufällig gesehen hatte. Also die Jodie, die hat ja nicht ganz schön die Klappe gehalten, finde ich.
Ja.
Der Claire wird bewusst, dass der Norman irgendwas wohl mit Madisons Verschwinden zu tun haben muss, weil sonst wäre das ja alles nicht bei ihm hier im Haus. Ja?
Ja.
Er sagt aber, dass die Madison Selbstmord begangen hat, als sie bei ihm war. Also ist und dann hat er sie eben aus Panik im See versenkt. Also er gibt schon zu, dass es bei ihm hier im Haus passiert ist, aber natürlich war es er nicht.
Ja.
Sie fordert nun, dass der Leichnam geborgen wird. Der Norman geht drauf ein, ruft die Polizei an, sagt er zumindest, und sagt, er hat Informationen über die vermisste Person. Die natürlich schon sehr misstrauische Claire merkt ziemlich schnell, dass der Anruf eigentlich ein Fake war. Und er hat die Auskunft nur angerufen, weil sie hat nämlich nochmal diese Wiederholung angedrückt. Und dadurch wird ihr noch mehr bewusst, dass die Madison ermordet worden sein muss von ihrem Norman.
Ja.
Der Norman will daraufhin nun jetzt auch die Claire töten. Er verabreicht ihr so ein Lähmungsmittel, das man auch vorher im Labor gesehen hat, wo sie es den Mäusen gegeben haben oder Ratten. Und in dem Lähmungsmittel ist es so, dass du deine gesamten Extremitäten nicht mehr bewegen kannst. Du bist quasi wach, aber du kannst deine Füße nicht bewegen, du kannst deine Hände nicht bewegen, du kannst nichts mehr bewegen. Er legt sie in die Badewanne und lässt das Wasser einlaufen, weil er sie nämlich ertränken will. Er erklärt ihr währenddessen die Wahrheit, während das Wasser so einläuft, weil sie kann sich eh nicht bewegen. Und dann sagt er, gibt dazu, dass er die Madison eigenhändig ertränkt hat. Die Claire wiederum er schaut in so einer Szene zu ihr und dann hat sie komplett andere Gesichtszüge, nämlich die von der toten Madison. Und dabei erschrickt er und stürzt neben ihr und wird ohnmächtig. Ja. Also er war ja so an die Badewanne gelehnt, weil er gerade seine Frau umbringen möchte und erzählt und erzählt und erzählt. Und dann verwandelt sie sich quasi theoretisch, also er sieht so, in eine tote Frau. Also ja, mit schon verwest und allem Möglichen, also so richtig so geistermäßig. Und da ist er halt eben komplett erschrocken und dadurch ausgerutscht und gestürzt und ist ohnmächtig geworden. Die Claire schafft es, dass sie, sie kann sich nach und nach so ein bisschen wieder bewegen und schafft es mit ihren Zehen dann diesen Badewannenverschluss rauszuziehen.
Ja.
Damit das Wasser wieder nachlässt. Also sie war schon so weit im Wasser, dass sie jetzt eigentlich fast am Ertrinken war. Und
das war echt da, knapp.
War echt knapp, ja genau. Und schafft es dann da, dass sie da quasi so rauskriecht, weil sie musste da ja rauskriechen und versucht dann in dem Pickup von ihnen zu flüchten.
Ja.
Der Norman wiederum, der ist dann natürlich dann auch schon wieder, das ist jetzt so ein klassischer Schluss, der ist aufgestanden und ist danach und hat sich in dem Bootsanhänger, da hinten an dem Pickup hängt, sich versteckt. Und hat sie dann unterm Fahren quasi überrascht, weil er dann von hinten in ihr Auto rein ist. Und da kämpfen sie halt miteinander und dadurch fahren sie nämlich in diesen See rein. Und da geschieht dann halt Folgendes, dass eine Stange von diesem Boot sich löst und runter als erstes so in den See runtergeht, während sie auch so abtauchen und trifft in das Fahrzeug, ich glaube ein Fahrzeug war es ja, wo die Madison drinnen ist und dann kommt diese Wasserleiche nämlich hoch und schwebt halt quasi so hoch und der Madison sieht es und ist so schockiert, dass die Claire sich in dem Augenblick eben befreien kann, ja. Während er noch im Auto hängt, weil er und er trinkt halt.
Ja, und dann Fuß war er eingeklemmt.
Ja, genau, war mit dem Fuß eingeklemmt. Ja. Er dachte ja, die Leiche hält ihn fest und so. Gell? Es waren dann immer so Gedanken, ja. Verschwommen miteinander. Ja, und dann ist der Film eigentlich aus. Am Schluss sieht man die Claire im Winter auf dem Friedhof noch stehen, wo sie eine Rose auf Madisons Grab legt. Und im Schnee sieht man halt dann noch das Gesicht von der Madison. Und das war dann das Ende des Films.
Ja.
Ziemlich viel los in dem Film.
Und ziemlich viel los, oh ja.
Ja. Und Laura?
War ein guter Film.
Freut mich.
Ja.
Ich war mir nicht mehr sicher. Ich hab natürlich dann, es hat echt lange gedauert, bis mir wieder eingefallen ist, da war das, weil das Spannende ist, ich glaube, ich habe den erst einmal gesehen.
Mhm.
Also wahrscheinlich da um die 2000 rum, als er da rauskam. Und dann nicht mehr. Und ich wusste nur, dass ich ihn schon gesehen habe, aber der Witz ist, der hat nicht so einen krass bleibenden Eindruck hinterlassen, außer dass er gut war. Mhm. Also damals gut war. Das dreht sich ja manchmal in den Jahren. Aber er hat mir erneut gefallen. Also echt gar nicht schlecht gemacht gewesen, weil das so ein bisschen untypisch ist, was da passiert ist.
Ja, ja. Also als Horrorfilm, er hat schon so Horror-Szenen drin gehabt, so typische, der Kühlschrank ist offen und man macht den Kühlschrank zu und auf einmal steht da jemand mit dem, wie heißt das, Ouija-Brett da, das komische, das ist halt auch so was Typisches.
Ja, richtig, ja.
Mit der Badewanne, wo halt dann auf einmal eine Person auch eine schaut in die Badewanne, aber da ist keiner. Also sie haben schon gruselige Szenen drin gehabt. Ob es ein Horrorfilm ist.
Na, Horror ist für mich was anderes. Für mich, also ich würde
genau, ein anderer Ort von Horror.
Ja, ich würde hier mal sagen, zu Gruselszenen passt ja perfekt. Weil ich unterscheide immer noch zwischen Gruselfilm und Horrorfilm, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil bei Horrorfilmen, da muss Blut spritzen und so Sachen, die halt einfach nicht normal sind. Also so richtig.
Mm.
Das war so ein richtiger. Es war alles. Hat alles gepasst und war halt einfach so ein kleiner Gruseleffekt dann.
Ja, und ich glaube, dass du so einen Film gut als zweites, drittes Date mit deinem Schwarm anschauen kannst.
Stimmt,
weißt,
richtig.
Das ist was für die Mädels, weil das kann man da dann, es sind dann so sexy Szenen drinnen, ganz am Anfang und so, aber es, ja, wo du das Mädel halt an den Arm nehmen kannst und fürchte nicht, also sowas ist es. Ja, ich werde es aber meine Kinder empfehlen.
Das stimmt schon, das stimmt. Ja.
Und, aber ich fand ihn wirklich gut gemacht, also es ist nicht von vornherein klar, um was es geht. Und auch, dass ihr Mann das Ganze war, von dem merkt man nichts.
Ja.
Mir kam ihre Musikkarriere ein bisschen zu kurz. Ich habe gedacht, da kommt noch mehr, weil sie das doch irgendwie ins Zentrum gestellt haben. Also weiß jetzt nicht, woher dass das dann mit der Musik kommt. Das war eigentlich so ein Detail, das man nicht braucht.
Ja, das hat mich auch irritiert, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich meine, der Film, der strotzt ja eh schon vor Handlung. Und warum sie dann, vielleicht ist es auch durch Kürzung entstanden, ich weiß es nicht, weil ich glaube...
Aber was war mit ihrem Mann?
Ja, die wollten, glaube ich, damit klar machen, dass sie was Tolles aufgegeben hat zugunsten ihres Mannes und sie bloß noch die Hausfrau ist. Aber eigentlich brauchst du es nicht, da gebe ich dir recht, weil du akzeptierst ja so oder so, dass... Wenn die Rolle ist, sie ist die brave Hausfrau, dann ist es okay. Dann ist ja wurscht, was sie vorher gemacht hat. Man kann ja dann kurz sagen, ich habe das gemacht. Aber es wurde, hast du ja recht, es wurde immer wieder mal gesagt. Und das wirkte so wichtig, als ob das, ja keine Ahnung.
Aber wo sie dann zum Heulen angefangen hat, wo sie das Fotobuch angeschaut hat und dann mit dem Mann. Und ich habe mir gedacht, ja, kommt da jetzt, was hat sie ihren Mann umgebracht? Oder?
Ja, ja.
also das ist dann eher in die Richtung gegangen, aber das, da war ich komplett falsch und Dampfer. Also das war ein bisschen verwirrend. Mhm. Auch dann mit der Nachbarin, die was ja dann versucht hat, das zu erklären, warum sie da so dramatisch geheult hat, wo ich mir auch gedacht habe, du hast so viel Schmerz, wenn dich dein Verliebter verlässt. Und dann denke ich mir, ja, die hätte zum Psychologen gehen sollen. Die war ja nicht ganz klar im Kopf.
Richtig, ja.
Fand ich auch ein bisschen weird.
Aber es ist spannend, wie lange sie einen eigentlich auf der falschen Fährte lassen. Gell? Also man weiß überhaupt nicht, um was es geht. Mhm. Man weiß nicht, was die Problematik ist. Man glaubt auch oft, jetzt ist irgendwas mit den Nachbarn. Dann ich habe ja schon viele diese berühmten, diese Hausgruselfilme, weißt du, wo irgendein Haus eine Eigenschaft hat oder sowas, oder wo Geister. Und das machen sie immer mit diesen Türen auf, Radio an, irgendwas passiert. Also da denkst wieder, also mich kriegt man dann immer in eine ganz andere Richtung, weil das ist auch was, das weiß man jetzt immer noch nicht, warum. Also das ist klar, natürlich war es der Geist, aber du wirst am Anfang komplett schräg gehalten. Was echt richtig gut in dem Film funktioniert, weil der absolut nicht preisgibt von Anfang an, was hier eigentlich Sache ist. Weil von oben betrachtet ist es relativ kleine Detektivgeschichte mit einem mystischen Hinweisgeber, so ungefähr.
Ja, richtig.
Also cool umgesetzt, absolut cool umgesetzt, ja.
Auch dann das mit dem, also ich finde sie jetzt mega gut gespielt, auch wo sie eben gelähmt war.
Ja.
Also da hat man dann, also ich zumindest habe dann den Atem angehalten, wo sie dann halt auch immer, wo sie davon kriechen wollte, und dann ist sie halt echt nur da gelegen oder in der Badewanne, wo du halt auch das Wasser kommt höher und höher. Und du denkst dir, oh mein Gott, was tust du denn im Ernst? Stell dir vor, du krepierst und du kannst nichts tun. Krass, und er ist so ein Psycho und schaut da dann auch noch zu und wartet. Und du denkst dir echt, ja, was bist du eigentlich für ein Psychotyp? Für ein kaltes Schwein eigentlich.
Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum. Ich meine, der hat eine voll coole Frau.
Ja.
Weil die haben sich ja, das ist ja ein Bilderbuch-Ehepaar gewesen, hat man ja am Anfang gesehen. Da verstehe ich auch gar nicht, warum man da diesen, aber das ist ja immer dieses
Fremdgefühl. Ich meine, er hat Angst gehabt um seine Reputation.
Ja, genau, ich meine, das ist sein Hauptding.
Das ist das Einzige. Er wollte nicht mehr im Schatten von seinem Vater stehen und hat alles dafür getan, dass das nicht zerstört wird, das Bild, das er halt. Dass irgendwer, ja, also ich glaube, dass der voll im Schatten von seinem Vater gestanden ist und muss jetzt an das, was er die Forschung, die er da betrieben hat, die muss was werden, sonst ist er das, ja, weiß nicht, die Lochnummer des Jahrhunderts. Und da tut er alles dafür, dass das nicht passiert. So ein Idiot, ja.
Ja. Wahnsinn.
Ich hab eine Szene mega, mega witzig gefunden, wo sie den Nachbarn konfrontiert haben, eben, ja, Mörder, und dann ist seine Frau eben da gewesen, und dann war ja irgend so eine Party bei so einer Alten, bei irgend so einem Professor, und wo eben dann die Nachbarn da stehen und sie schauen sich so an, und dann geht der Nachbar zu seiner Frau, legt die Hände um ein Hals und tut so, als würde sie erwürgen. Kannst du dich noch erinnern? Also das habe ich echt gedacht, das ist genial, die Szene.
Lustig. Also ist absolut zu empfehlen. Ich habe übrigens gelesen, also der Robert Zemeckis hat ja auch Cast Away gemacht. Das ist dieser Film mit Tom Hanks, wo der Tom Hanks auf der einsamen Insel da ist. Und ewige Jahre lang.
Mit dem Football, das.
Ja, genau, richtig. Ja. Da, wo er dann irgendwie nach 7, 8, 9, 10, keine Ahnung wie viele Jahren, dann zurückkommt und seine Frau verheiratet ist, und alle haben damals diskutiert, würdest du auf mich warten? Da, wo ich mir denke, keiner wartet, wenn du als tot erklärt wirst. Was soll ich denn da warten? Den hat auch der Robert Zemeckis gemacht, und diesen Schatten der Wahrheit, der wurde in einer Drehpause von Cast Away gemacht. Mit der Crew von Cast Away.
Okay, krass.
Weil der Tom Hanks nämlich da erstmal, da war eine Drehpause deswegen, weil der Tom Hanks ja erstmal stark abnehmen musste und sich auch diesen Bart wachsen lassen musste. Weil der hat ja in den Cast dabei, war ja am Anfang ja moppelig, also normal. Mhm. Gestandener Kerl quasi und dann war ja diese Absturzgeschichte und auf der Insel musste er ja dann zum Dürren Haring werden, weil er ja da nichts mehr zu essen hatte. Und da haben sie eine Drehpause gemacht, damit der Zeit hat, um abzunehmen, weil es geht dann doch nicht so schnell. der Robert Zemeckis hat die Zeit genutzt und in dieser Pause diesen Film gedreht. Das ist auch lässig.
Krass, okay, wow.
Der Filmcrew quasi. Das ist schon ziemlich cool. Schon irre. Und dann auch noch so einen guten Film drauf, einfach so zwischendurch rausballern, gell?
Oh ja. Ja, echt krass.
Ich finde, dass das immer, ich finde solche Filme unwahrscheinlich wertvoll, dass die gibt, weil das sind ja jetzt keine Blockbuster-Filme, weißt du, die spielen irgendwie so ein bisschen mehr ein, als sie gekostet haben. Und ich finde es so immer schade, dass so Filme untergehen, weil es ist einfach ein cooler Film. Und ja, er ist auch gruselig, aber er ist eigentlich nicht so gruselig, dass du da nur die Horrorfans überzeugst, weil die, glaube ich, für die ist der zu brav, der Film. Mhm. Und ich glaube, dass der Film schon ein breiteres Publikum verdient hätte und auch ein breiteres Publikum damit gut klarkommt, mit so einem leicht gruseligen Film. Mhm. Das finde ich immer ziemlich schade dann, weil wenn ich hier lese, er hat 90 Mille gekostet, Dollar, 90 Millionen und hat ungefähr 155 Millionen eingespielt in Amerika, dann ist es nicht als arg viel mehr. Natürlich sind es viele Millionen, aber im Vergleich zu anderen Filmen, weißt du, die dann halt angeschaut werden. Und ich meine, du hast zwei namhafte Schauspieler, die damals, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr namhaft waren zu der Zeit. Michelle Pfeiffer habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört, aber der Name war einfach Begriff von Harrison Ford, brauchen wir nicht reden, der ist sowieso ein absoluter Blockbuster-Schauspieler. Ja, das finde ich schon mal spannend. Vielleicht ist es dann doch so, dass da sehr viele doch drauf achten, um was es geht, weil es ist halt dann doch noch ein Gruselfilm, ja?
Ja, schon.
Mögen viele doch sowas dann nicht gerne.
Na. Ja. Aber er wird auch gut ohne diesen Grusel-Effekt, glaube ich, wirken. Also wenn man das Grusel
ja, es ist halt die Frage, weil du hast natürlich diesen toten Geist von der Madison, das ist ja eigentlich der Hinweisgeber. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das sonst hinkriegt, gell?
Also ich meine, irgendwie nett da, ich meine, mit wie Briefe, warte mal, wie heißt das? Da gibt es ja irgend so einen Film, wo einer Briefe von Sam oder wo so ein Geist.
Ja, ja, ja.
Und das ist auch ein Liebesschnulzen. Also man kann es schon netter machen.
Ja. Ich finde es so ganz cool, ja. Also ich fand wieder mal lustig. Das gefällt mir sowas.
Ja. So na, also ich muss auch sagen, er hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe ihn ja mit meinen Eltern geschaut.
Mhm. Okay.
Ich habe ihn nämlich auch auf Deutsch geschaut, ich habe nicht auf Englisch geschaut. Mhm.
Kannten die ihn schon?
Nee, tatsächlich nicht, na. Oh. Die Mama hat nur immer dann, sobald es ein bisschen gruselig wird, hat sie ihr Handy genommen und dann sagt, Mama, komm, du musst schon hinschauen. Na, das mag ich nicht.
So schlimm war es jetzt aber nicht.
Aber es sind halt, ja, wenn eben der Nebel aus dem Badezimmer rauskommt und dann geht die Tür auf und dann weißt du genau, dass das Badewasser wieder eingelassen ist, ja, dann nimmst du halt das Handy in die Hand
also
oder kuschel dich zu deinem Schwarm.
Also ganz ehrlich, diese Szenen, da habe ich echt drüber nachgedacht. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, hey, die ist ja brutal tough. Weil stell dir mal vor, du sitzt zu Hause, in einem Haus auch noch, weil ich meine, Häuser sind ja eh immer noch ein bisschen krasser als ein Apartment. Da hast du es ja im Griff, ob irgendjemand sich rumtreibt. Aber ich könnte jetzt auch nicht dafür schwören, dass bei mir oben nicht zufällig einer steht oder so, weißt?
Ja.
Und wenn ich mir vorstelle, du bist alleine zu Hause und dann kommt plötzlich wie aus heiterem Himmel kommt Wasserdampf aus deiner Badtür raus. Natürlich macht man wahrscheinlich die Tür auf.
Ja.
Aber wenn ich dann eine vollgelaufene Badewanne sehe, ich glaube, ich laufe schreiend weg.
Ja, weil den Stöpsel, den tust nicht rein. das heißt, ja, den Stöpsel muss wer anders eingetan haben. Genau. Das Wasser geht nicht von selbst, dreht
sich. Es war auch aus. Es war auch wieder aus, gell? Es war, ja, es war auch aus, sondern, und es war halt einfach nur voll. Es ist ja nicht so, dass es überläuft und ja, deswegen ja, durch Zufall passiert ist, sondern es war auch definitiv einfach nur die volle Badewanne. Und ja, der Witz ist ja, es kommt ja öfters vor. Und sie hat ja auch diese Tür, die immer aufgeht. Sie hat die Stereoanlage, die immer wieder angeht. Und dann fällt wieder irgendwas um und dann ist der Kühlschrank auf. Nee, bei aller Liebe.
Ja, ja.
Da ein Hund, der Abstand hält und aus der Ferne bellt. Das ja, ist ja auch ja, so ein Zeichen.
Oder in der Nacht, das war ja auch noch etwas, wo sie in der Nacht diese scheiß Kisten aufgetaucht hat, wo ich mir auch gedacht habe, ja, na klar, mitten im Finstern tauchst du in einen See runter und holst da die Kisten
irre, auf. Irre.
Na, also klar.
Die war brutal mutig. Also ja, muss ich ja, echt, also richtig, richtig mutig. Und gleichzeitig wirkte sie aber ein bisschen ängstlich, als sie zu den Nachbarn rüber ist, gell?
Ja.
Da
ja,
so, ja. Echt spannend. Ganz spannende Geschichte. Na, okay. Aber gut, gut gemacht. Also definitiv. Super gut ja, gemacht von ihr, ja.
Ja, ja.
Und ein Horrorfilm mit einer guten Handlung, gut, macht den Twist nicht am Schluss. Man hat ihn schon ein bisschen vorher dann den Twist. Mhm. Weil dann weiß man schon, ah, okay. Aber trotzdem lässt er dich am lange Zeit erstmal dunkeln, weil du nicht weißt, ja, erzielt es an Schaden?
Ja.
Oder
ja, was? Und bis zum Schluss spannend. Also selbst, ja, wo man denkt, ja, er liegt da jetzt blutüberströmt am Boden. Ja, na, es ist, wo man denkt, ja, okay, jetzt ist aus, jetzt kommt die Polizei, alles schick. Na, es ja, ist noch nicht aus, es geht noch heiter weiter.
Ja, richtig, genau. Ja, super. Nee. Klasse Film, ja. Cool. Ja gut, soweit, oder?
Soweit, so gut.
Ich kann, ja, wie gesagt, ich kann empfehlen.
Ich auch.
So auch, wie es ausschaut, genau, nachdem er dir gefallen hat. Und kann man gut anschauen, ist auch gut alt geworden, funktioniert noch.
Ja.
Nach 22 Jahren. Ja, schönes Ding, schöne, kurzweilige 124 Minuten. Super.
Ja.
Klasse. Gut, ja, dann Laura kümmert sich um Folge 50. Tata.
Folge 50, tata. Yes.
Yes.
Und ich glaube, ich mache es auch ganz kurz, weil ich muss nur einen Satz sagen und jeder weiß, um was einen es geht.
Satz? Okay.
Einen Satz. Und das mache ich jetzt auch. Hm? Der nächste Film, Folge 50, so eine Jubiläums, wird der Film sein mit dem Satz, ich sehe tote Menschen.
Okay.
Also den kennt jeder, den muss jeder ja, kennen, den Satz.
Glaube ich auch. Und auch den ja, Film.
Und auch den Film.
Du nicht, ja, oder?
Also ich kenne ihn, ich kenne ihn vom Hören sagen, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
Oh mein Gott, okay.
Oh mein ja, Gott.
Das ist wieder eine schöne Diskussion. Okay.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Gut.
Gut, dann. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal alle miteinander.
Wir hören uns wieder.
Wo auch immer ihr seid.
Tschüss.
Filmgeschichten.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.